Bruns liefert den Weihnachtsbaum vom Weißen Haus. Peng. Und das stimmt überhaupt nicht, ne? War eine Ente.
Okay.
Aber so war, solche Gerüchte kommen dann auch manchmal auf. Aber damit hatten wir tatsächlich nichts zu tun.
Wie siehst du den Markt in Deutschland im Vergleich zum internationalen Baumschulmarkt?
Oh ja, das ist eine lange Story.
Okay, wir haben Zeit.
Was sind so die größten Herausforderungen, die du gerade hast? Also an deiner Stelle, als deine Funktion hier bei Firma Bruns?
Gute Frage.
Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Digital Mobil Vernetzt. Hallo Thomas.
Hallo Tobias.
Thomas, wir waren ja in Bad Zwischenahn bei Bruns und haben uns den Betrieb angeschaut. Ist total super gewesen, weil wir auch eine schöne Rundführung bekommen haben. Angefangen von den Versandhallen bis hin zu Quartieren mit den ganzen hochwertigen Gehölzen, die da stehen. Und es war echt, fand ich, total beeindruckend.
Ja, es war schon fantastisch, würde ich eher sagen. Also, und wir haben auch eine kleine Reise durch die Geschichte gemacht, durch die 41-jährige Geschichte von Dataflow teilweise,
ja.
Weil wir ja auch, wie viele es wissen, sehr eng mit der Firma Bruns arbeiten. Und gerade was die ganzen Pflanzen in der Auswahl angeht, ja. Für die ganzen Softwarelösungen, die wir im Angebot haben.
Ne? Genau, und für mich persönlich, muss ich sagen, war es eher auch nochmal ein richtiges Highlight, weil ich bin ja, wie einige vielleicht wissen, gelernter Baumschulgärtner und bin früher immer über die EPM, vorher schon mit meinem Vater und danach in der Ausbildung über die EPM gelaufen in Essen und war natürlich Baumschule Bruns immer der Place to be, da musste man hin, sich den neuen Katalog holen.
Erzählst du aber auch gleich, wenn die Folge losgeht, direkt.
Ja, erzähl ich auch
sofort.
Fängt
die Folge mit an, ja.
Genau, fängt die Folge mit an, weil ich finde, ja, genau. Aber das ist auch mit der EPM nochmal jetzt ein guter Hinweis oder die Brücke gewesen, weil die EPM hat auch ein Jubiläum in diesem Jahr und wir sind eingeladen worden von der EPM, dort eine Podcast-Folge aufzuzeichnen. Dafür erstmal herzliches Dank und es ist auch echt voll die Ehre für uns, dass wir das dort machen dürfen.
Im ersten Moment habe ich es ehrlich gesagt nicht geglaubt.
Ja.
Wir haben nachgefragt und das stimmt tatsächlich. Also wir haben wirklich die Ehre. Das Tolle ist da, wir können das direkt nach den Galaba-Ausblicken machen vom Verband und kriegen auch Technik gestellt.
Ja.
Bin ich mal gespannt. Also so, wenn man sich so in Technik reinwurmt, was da so auf uns zukommt.
Ja. Also super, also alle, die EPM noch nicht können, also jetzt im Jubiläumsjahr, müsst ihr da auf jeden Fall mal hin,
ja.
Weil es ist eine Pflanzenmesse und die Pflanze, finde ich, hat in den letzten Jahren immer mehr wieder an Stellenwert gewonnen bei der Gartengestaltung und deswegen, da kann man sich sehr viel Input holen. Also bitte, bitte besucht diese Messe, die ist echt sehr, sehr schön.
Ja, die internationale Pflanzenmesse, die größte Pflanzenmesse Europas, der Welt, glaube ich, weiß ich nicht, aber die ist mega groß.
Ja.
Und neben Pflanzen auch ganz viel auch technische Neuheiten, die man sich da angucken kann, auch immer mega interessant sind. Man trifft auch ganz viele Leute, die man da kennt. Ja,
genau, auch die Baumschule Bruns, jetzt kommen wir wieder zurück,
genau.
Ist natürlich bei der EPM. Und genau, Jan Gerd wird jetzt natürlich jetzt im Folgenden euch einfach mal erzählen oder in unserem Interview erzählen, wer Bruns ist, was die machen, wie die sich entwickeln, wo die Reise bei der Baumschule Bruns hingeht. Aber ich würde sagen,
viel Spaß beim Reinhören. Ach Tobias, ich hab dich auch lieb.
Ja. Ja, ich finde das mit dem Katalog so lustig, ne? Weil der Katalog ist eigentlich, steht ja eigentlich so für die Firma Bruns, kann man sagen. Oder ist das ganze Sortiment drin? Ich habe meinem Vater immer wo wir zuletzt auf der EPM waren, immer zu Weihnachten, hat sich so einen Katalog mitgebracht als Geschenk. Der freut sich immer drauf auf diesem Katalog. Also das ist ja auch letztendlich in der Baumschulleiterausbildung auch gemacht. Und habe mich auch in diesen Beruf irgendwie reingebracht. Und deswegen war das immer so ein Highlight für ihn, diesen Brunskatalog einfach zu haben.
Und den hat er auf der EPM dann immer bei uns am Stand geholt.
Genau, auf der EPM war immer der erste Gang auf der EPM, da ist Baumschule Bruns, da gehen wir jetzt hin und holen den Katalog.
Ja. Und das Verrückte ist ja, dass man den bei uns kauft, ne?
Ja.
Ich habe das mal, wir haben einen Imagefilm gedreht und ich habe das dem Regisseur, so, was ist denn besonders am Bruns? Dies, das, ne? Alles so erzählt. Ein Punkt war halt der Katalog, weil er überall ausliegt.
Ja.
Und dann sagte ich ihm, ja, und den Katalog, den verkaufen wir sogar im Internet, da läuft er ganz gut und auf der Messe. Und dann sagte er, Moment, stopp, ihr verkauft euren Katalog? Was seid ihr denn für welche? Aber es ist so, also es ist so beliebt in Schulen und Universitäten. ja, dass er da tatsächlich gekauft wird.
Merkt man halt, dass das nicht nur ein Warenkatalog ist, sondern steckt ja mega viel Wissen drin, was man sich dann rausnehmen kann, ne? Wie du sagst, also wir hatten das ja, vorhin bei der schönen Rundführung hier durch die Ländereien, sage ich jetzt mal, so ein bisschen auch darüber geplaudert und wegen Grundbestandteil vom Lehrmaterial ist der Brutskatalog, sonst gibt's, was sagtest du, Note 6 mündlich?
Wenn man den nicht dabei hat.
Genau, das war in meiner Ausbildung, da habe ich zum ersten Mal damit Erfahrung gemacht. Im Rheinland, in Bonn war ich auf der Berufsschule und dann sagte die Berufsschullehrerin, hatte die Schulbücher vorgestellt und ein Teil war der Brunskatalog und dann war es tatsächlich so, wenn der Brunskatalog nicht dabei war, dann gab es eine mündliche Noteneintrag 6 für die Stunde und da habe ich erst die Bedeutung so, also so deutschlandweit gemerkt, wie, wo der Katalog hängt. Genau. Wir kommen jedes Jahr mit einem neuen Katalog raus, mit unserem ganzen Sortiment, überarbeiten die Preise, teilweise die Kapitel und ja, das ist auch ein kleines. Ich habe früher mal gesagt, unser bestes Marketing-Tool, auch wenn es ein bisschen old-fashioned ist, aber die Abnahme ist nach wie vor stark, ne? Auch weil wir jedes Jahr aktualisieren.
Ja, ich glaube, es gibt keinen Galaberbetrieb, den ich jetzt so kenne, wenn man nicht mal in die Bücherregale guckt, wo der Katalog einfach nicht ist. Also ich glaube, das ist schon sehr, sehr gutes
Mittel. Ja, das ist tatsächlich ganz schön, ja. Und was tatsächlich noch immer beim Hardcover-Katalog so ist. Unser Verleger, der will natürlich Werbung machen, dass wir weiter Kataloge drucken, aber der hat gesagt, Herr Bruns, passen Sie auf, Sie können einem Kunden einen Katalog schicken und der wird nicht weggeworfen, weil in Deutschland, der hat ja die Größe eines Buchs und keiner Broschüre mehr und in Deutschland wirft man kein Buch weg. Also Sie können das jedem schicken und der wird es erstmal irgendwo hinstellen, aber nicht wegschmeißen wie eine Broschüre.
In wie vielen Sprachen oder in welchen Ländern verteilt ihr den?
Wir haben bis jetzt immer in 4 Sprachen den Katalog rausgebracht. Deutsch, Englisch, Französisch und Russisch. Russisch haben wir jetzt tatsächlich erstes Mal in diesem Jahr auch nicht mehr gedruckt, weil genau der Markt ist durch die Krise oder den Krieg in der Ukraine ziemlich kaputt gegangen, auch sanktionstechnisch. Deswegen bringen wir den nur noch 3-sprachig raus, Englisch, Französisch.
Und was ist da für eine Auflage im Jahr?
Die Auflage geben wir eigentlich nicht öffentlich bekannt. die wir haben, ist, aber es geht ans 5-stellige ran und sag ich mal so, und das läuft ganz gut. Also wir hatten jetzt schon viele Jahre, wo im Sommer es dann keinen mehr gab. Wir haben ihn aber digitalisiert, es gibt ihn online auch als PDF. Geht natürlich heutzutage auch gut.
Oder auch bei uns im Programm.
Oder bei Dataflora im Programm, ja, ganz genau. Ist dort immer eingepflegt. Historisch hatten wir heute auch schon mal drüber gesprochen. Seit Ende der 80er Jahren muss man mal historisch Dataflora und die Baumschule Bruns gehen schon lange einen gemeinsamen Weg, muss man sagen. Man sieht es auch immer in Nürnberg auf der Messe, haben wir zusammen den Messestand. Weil tatsächlich mein Großvater Wilhelm Bruns und Ludwig Honig, also Ludwig Honig ist hier nach Zwischen angekommen und hat meinem Vater die Idee, meinem Großvater die Idee vorgetragen, Pflanzenartikel zu digitalisieren und dann in die Programme der Gartenlandschaftsbauer zu bringen. Und diese Idee war also für Ende der 80er schon ziemlich zukunftsweisend und so ist man dann am Anfang den Weg gegangen, ne?
Wir sitzen heute bei dir, um einmal über das Thema Zukunft der Baumschulen zu sprechen. Also auch einmal über Zukunftsbäume natürlich, aber auch so ein bisschen Ausblick zu haben, wie entwickelt sich das denn alles mit den ganzen Baumschulen. Wir wollen natürlich einmal ein Porträt von dir auch haben, dass die Leute dich und Prima Bruns nochmal näher kennenlernen, was ihr so macht, wie groß ihr seid, was eure Zielgruppe genau ist oder wo ihr euren Fokus mittlerweile drauf legt, wie sich das vielleicht auch verändert hat mit den Jahren. Und ansonsten, was wir in der Baumschule jetzt gesehen haben, waren natürlich also Monumente von Bäumen, die man hier bei euch kaufen kann.
Ja, besser wäre ein Videopodcast eigentlich, nicht?
Wer wird den Vlog machen müssen vielleicht, genau.
Ja, genau. Ja. Ist ja lebenslanges Lernen, ne, Tobias?
Ja.
Stell dich mal noch kurz vor, für die Leute, die dich nicht kennen und, also es wird, glaube ich, niemand kennen, der das hört, der Firma Bruns nicht kennt, aber
ja,
vielleicht
also,
dich nicht.
Mein Name ist Jan-Gert Bruns und ich arbeite seit 2018 hier im Familienunternehmen Bruns Pflanzen. Ich bin in der 5. Generation tätig und habe damit angefangen, Vertrieb in der Schweiz zu machen. Ich mache bei uns das Marketing. Marketing heißt bei uns, wie eben angesprochen, der Sortimentskatalog, den mitzugestalten. Marketing heißt aber natürlich, wie überall auch, Social Media zu gestalten, Inhalte zu gestalten. Und ganz klar Vertrieb, weil Vertrieb ist, weil wir am Ende ein Pflanzenprodukt verkaufen, ein ganz wichtiges Standbein der Baum.
Und selber bist du auch gelernter Baumschulgärtner, hast du
ich,
da
genau, speziert, ich bin, genau? Also nach dem Abi musste ich mich ja irgendwann entscheiden, was machst du jetzt? Erstmal eine Ausbildung oder Studium irgendwie Richtung Betriebswirtschaft und dann, ja, nach dem Abi, wie das so ist, hat man erstmal keine Lust auf, ne? Man hat 13 Jahre gelernt, damals waren es ja 13 Jahre und dann Abi. Und ich habe mich dafür entschieden, eine Gärtnerausbildung zu machen. Ich war in zwei verschiedenen Betrieben in der Ausbildung. Einmal in Meckenheim, im Rheinland ist das, bei der Baumschule Lei und bei der Baumschule Zierlo hier bei uns in der Region im Edewecht, um einmal den Galabaumarkt kennenzulernen, aber auch die Gartencenter-Produktion, die wieder ganz anders ist. Danach habe ich dann studiert in Osnabrück. Das war der Wirtschaftsingenieur im Agri-Horti-Business. Das war ein ganz frischer Studiengang. Das ist ja die Schnittstelle zwischen Wirtschaft, also Vertrieb und Produktion, ist ja immer der Wirtschaftsingenieur. Das heißt, wir hatten Hälfte der Module waren Wirtschaftsmodule von Betriebswirtschaft, Volkswirtschaft, was man so kennt, Marketing. Und die andere Hälfte war Gartenbau. Wie hat man das geschafft? Weil das sind ja zwei Studiengänge. Man hat immer die Hauptmodule eigentlich gehabt. Ich sage immer, der Wirtschaftsingenieurstudium, es hört sich immer gut an, aber der hat von vielen eine Ahnung, aber nichts intensiv sozusagen. Wir machen keine intensiven Pflanzenschutz-Seminare oder so. Module haben wir gemacht, weil das der Produktionsgärtner intensiviert, weil wir auch wieder die Wirtschaftsmodule machen müssen, wie Betriebswirtschaft und so weiter. Wie gesagt, dann das hat 3 Jahre gedauert. Dann hatte ich meinen Bachelor in Osnabrück und dann, ja, dann war, jetzt studieren muss ich auch nicht gleich schon wieder und dann bin ich ins Ausland gegangen, in die USA, habe da in amerikanischen Baumschulen gearbeitet, um mir das auch anzuschauen und bei wiederum Gartencenterbranche Dena, kennt man im Süddeutschland viel mit den, ich glaube mittlerweile über 130 Filialen in Deutschland, habe da im Einkauf Grün gearbeitet und bin da über den Weg nochmal wieder an ein Studium gekommen. Dann reine Betriebswirtschaft,
okay.
Also reines internationales Management, hieß das, habe ich in München studiert und genau, ein Studium auf Englisch, hatte noch ein Auslandssemester in Australien, bis ich dann 2018 mit meiner Masterarbeit dann fertig war. Dann hatte ich ja nach der Schule, wie lange hatte ich Ausbildung, muss ich mal gerade durchgehen, 3, 4, 5, 6... Genau, die 7, ich glaube 8 Jahre, genau.
Okay. Ja.
Also ich habe 2010 Abi gemacht und war 2018 im Herbst zur Galabau, bin ich im Familienunternehmen angefangen, ja.
Wann stand das für dich fest, dass du das machen möchtest?
Relativ früh eigentlich. Also wir haben mit meiner Familie immer früh drüber gesprochen, bei unseren Untergeschwistern und so und wurde auch niemand irgendwo hingedrängt, was er machen soll oder muss. Und ich fand den Weg gut. Ich bin als Kind schon immer, ja, als Schüler mal so in den Ferien im Betrieb gearbeitet. Man war viel mit meinem Vater mit, bei Führungen, auch mal im Ausland und man hat das Netzwerk vom Vater so kennengelernt. Dann ist man da so reingewachsen. Ich bin ja früh, kann man ja aus meinem Werdegang auch rauslesen, dass ich früh angefangen habe, mich mit der Ausbildung dazu, weil es immer in diese Richtung gab, beschäftigen. Meine Bachelorarbeit, meine Masterarbeit war immer zum Thema, habe ich immer verknüpft mit Baumschulwirtschaft.
Jetzt bist du recht jung. Wie denkst du darüber nach, jetzt in der 5. Generation so ein großes Familienunternehmen weiterzuführen? Was bedeutet das für dich?
Ja, relativ jung, also ich bin 33 Jahre alt, ein Kind der 90er, 1990 geboren. Und ja, was bedeutet das? Man lernt über die Jahre der Ausbildung die Bedeutung des Familienunternehmens in der Gartenbaubranche gut kennen. Also man kriegt den Respekt wirklich davor. Aber ich schaue sehr positiv in die Zukunft, auch die unserer Branche, weil wir gerade merken, Pflanze wird gebraucht, über Pflanze wird gesprochen, gerade zum Thema globale Erwärmung, wer kann CO2 speichern, das ist die Pflanze. Ich sage immer zu vielen Freunden, die nicht aus der Branche kommen, kennt ihr ein besseres Produkt als Pflanze? Und dann kriege ich erstmal keine Antwort oft, ne? Weil das wirklich gutes Image das merkt man gerade in der Branche. Jetzt, wenn man schaut, Respekt davor, die Übergabe, Familienunternehmen, hat man natürlich großen Respekt vor ich finde, man darf keine Angst haben, weil das bringt einem nichts. Man muss es machen, wie man, jede Generation wird es wieder ein bisschen anders machen als die andere. Und ich finde, man darf da nicht mit Angst, zu viel Angst vorangehen. Außerdem wurden hier durch die, sag ich mal, meine Vorfahren sehr gute Wurzeln geschaffen. Wir stehen sehr gut da als Unternehmen seit 1876. Da wurde schon sehr gute Vorleistung gemacht und jetzt ist das große Abenteuer für mich oder die große Verantwortung, dieses ja irgendwo auch Erbe weiterzutragen, dieses Image und darauf wieder aufzubauen. Das ist sind so die Worte zur Zukunft. Na, hört sich immer groß an und dann muss man es vielleicht auch dann in Zukunft beweisen. Ne?
Was siehst du so als die größte Herausforderung, die so dein Unternehmen in den nächsten Jahren gegenübersteht?
Das große Ding ist halt immer, was jetzt jeder sagen würde, Digitalisierung. Ne? Wenn man jung ist und in so ein Unternehmen, hier mach du mal Digitalisierung, so ungefähr, ne? Großes Wort. Ja. Dass man da können wir natürlich auch machen mit Bebilderung, Online-Präsenz, B2B-Shop und. Wobei die Herausforderung umwelttechnisch zurzeit ist eigentlich die Umstrukturierung ein bisschen der Baumschule mit anderen Klimabedingungen zurechtzukommen, sprich Pflanzen, die besser mit Trockenheit zurechtkommen, Trockenperioden, die wir mittlerweile haben, mit mehr Hitze, Abstrahlungswärme und so weiter und so fort, dass man da zukunftsweisend die Bestände in der Baumschule plant, die damit zurechtkommen.
Jetzt sagtest du, wo wir uns heute Morgen erstmal hier getroffen haben, dass eine Pflanze dort, wo sie groß geworden ist, ihre Eigenschaft entwickelt, sondern eigentlich das in der Genetik vorkommt. Wie orientiert ihr euch daran, wenn ihr jetzt die Zukunftsbäume aussucht?
Genau, also das ist vielleicht, das wissen manche nicht, dass
wir das so nicht ist. Gewusst.
Also die Frosthärte oder Hitzeverträglichkeit ist in der Genetik der Pflanze verankert. Wir haben ja in unserem Katalog steht überall die Winterhärtezone hin, wo kommt welche Pflanze zurecht. Und das hat nichts damit zu tun, ob sie in Norddeutschland, in Bayern oder in Italien oder in den Alpen aufgewachsen ist. Wenn eine Pinus sylvestris, also beispielsweise die Föhre, die ist überall gleich winterhart.
Die Föhre, also die Pinus. Die Pinus. Lustig, die deutschen Namen stellen.
Ja, geiler Name.
Ja, ist schon lustig, ja.
Waldkiefer für Tobias, ja.
Waldföhre irgendwie, ja. So Sachen. Wir müssen ja heute mal ein bisschen die deutschen Namen, denke ich, mit erwähnen, weil die, wenn nicht jeder ganz fit ist in den botanischen Namen, wo wir Gärtner uns ja immer mit unterhalten, sag ich mal, jetzt immer den deutschen Namen mit dabei.
Ja.
Beispielsweise diese, also das ist egal, wo sie aufgewachsen ist, sie ist überall gleich frosthart. Ne? Und eine, die nicht frosthart ist, ist auch überall gleich nicht frosthart. Das hat nichts mit dem Anzugsort zu tun.
Und im Hinblick auf die Zukunftsbäume, sagt es dann natürlich, müsst ihr euch jetzt umstellen, veränderte Klimabedingungen, einmal in der Aufzucht, ne? Mit der Bewässerung und sowas.
Thema auch. Zukunftsbäume im Gartenbau, das ist das Thema, das ja jetzt, ich sag mal, die letzten 5 Jahre total im Kommen ist, weil es medial einfach präsent ist, dass wir uns umstellen müssen, klimatechnisch, weil es gibt den Thunberg-Effekt, sagen manche, es gibt den Schattierungs-, den Kühlungseffekt bei Städten und. Also wir Baumschulen sollen uns auf Zukunftsbäume fokussieren. Wir haben es gemacht, wir haben auch im Katalog unsere Zukunftsbäume in einem Kapitel dargestellt. Was sind jetzt diese Bäume, diese Zukunftsbäume, die sogenannten? Und da muss man wissen, die Baumschulen, die ja Zeit verkaufen, also wir fangen an, wenn man jetzt von einem 14-16er Stammumfang Baum spricht oder so, oder 2025er, den wir viel vermarkten, der ist so 8 bis 10 Jahre alt. Und da können wir nicht mal eben so umstellen und sagen, jetzt züchten wir mal Bäume und in 20 Jahren haben wir die Zukunftsbäume. So ganz geht's nicht, sondern wir bedienen uns aus dem Sortiment, was es schon immer gibt. Das heißt beispielsweise, früher was heißt früher, vor 10, 15 Jahren noch, haben wir sehr viele beispielsweise die normale Stieleiche gepflanzt. Die, ne, kennt jeder vom Zentstück hinten, die deutsche Stieleiche, die Eiche geht immer, deutsche Stieleiche, Allee, fertig. Wir haben die in hohen Stückzahlen, also in Tausender Stückzahlen aufgepflanzt und das ist eingebrochen um ein Fünftel. Ne? Wir planen jedes Jahr unsere Bestände. Jetzt wird nicht mehr so viel also sie wird noch gepflanzt, ist auch nach wie vor, finde ich, ein guter Baum, aber es wird mehr, weil man merkt, beispielsweise die Zähreiche oder die ungarische Eiche Quercus fraenetto oder die Zähreiche mit botanischem Namen Quercus cerris, wird immer beliebter im Sortiment. Das heißt, bei uns verändert sich nicht, die hatten wir schon immer, diese Pflanzen, aber die Quantität ändert sich. Das heißt, man pflanzt mehr Zähreichen auf, man pflanzt mehr ungarische Eichen auf, die Hopfenbuche und so weiter und so fort, diese Liste, die es gibt. Und das sind nicht neue Erfindungen, sondern das Sortiment verschiebt sich eher. Es geht, die Herkunft ist dann eher Asien, Nordeuropa, Mittelmeerraum. Aber was auch ganz wichtig ist, wir orientieren uns so ein bisschen auch an der Klimaartenmatrix von Professor Rolloff aus Dresden. Und er hat diese Klimaartenmatrix aufgestellt. Das heißt, er bewertet Bäume ähnlich wie mit Noten. So ist das auch bei uns im Katalog aufgeführt. Und die Klimaartenmatrix sagt, die X-Achse ist, glaube ich, trockenheitsresistent und die Y-Achse ist die Frosthärte. Oh, das ist umgekehrt. Ich will mich da jetzt mal nicht festlegen. Aber das sind noch nach wie vor beides wichtige Faktoren. Wir werden immer noch Winter haben mit Frost. Das heißt, die Quercus ilex beispielsweise, würden jetzt viele sagen, das ist doch der Zukunftsbaum. Der ist mediterran, immer grün. Der Quercus ilex hat jetzt nicht die starke Winterhärte wie andere Bäume. Das heißt, der würde in der Klimaartenmatrix eher gar nicht so eine gute Note kriegen, weil der nicht so frosthart ist.
Aber haben wir bei euch auch gesehen im Quartier heute.
Haben wir auch gesehen. Ja. Ist auch ein super Baum. Also, der geht auch so gut wie überall. Aber man würde den jetzt nicht in Polen pflanzen oder so. Also das glaube ich, wird dann langsam zu kalt.
Das ist ja auch das, was mir eben bei der Rundfahrt auch immer mehr bewusst geworden ist, dass ihr ja nicht jetzt nur für den deutschen Markt denkt, wo wir uns ja quasi bewegen, sondern euer Markt, der viel, viel größer ist. Was sind denn so die Hauptabsatzländer, die ihr habt?
Das ist einmal ganz, ich würde sagen, Nordeuropa, weil das sind ja, wir produzieren Gehölze, die natürlich in unserem Breitengrad am besten gehen. Das heißt, Mittelmeerraum wird dann langsam uninteressant für uns, weil das dann zu heiß wird für unsere Pflanzen. Und aber alles bis nach Skandinavien, das geht noch. Das heißt, jetzt gehen wir mal um Deutschland rum. Wir fangen, also Frankreich ist Markt, Belgien ist Markt. Ja, Holland auch, ist auch ein stark produzierender Markt. Ganz Skandinavien, dann gehen wir Richtung Osteuropa, Polen, baltische Länder und so weiter. Mhm. Das ist alles Markt. Tschechien, Österreich, Schweiz natürlich. Jeder kennt die Giardina. Auch sehr hochwertige Gärten dort. Ne? Bin ich ja auch mehr unterwegs da. Und ja, und ganz wichtiger Markt Deutschland für uns. Also wir sind mindestens heutzutage bei 60% Umsatz in Deutschland und dann Richtung 40%, sag ich mal, Export.
Ja. Wenn wir jetzt zu Kunden fahren, dann fragen wir oft immer, was ist eure Zielgruppe, wie viel macht ihr Privatkunden, wie viel macht ihr öffentlich, gewerblich, wie ist das bei euch? Wie viel verkauft ihr an Galabauern, wie viel verkauft ihr an, sag ich mal, weiter Wiederverkäufern, wie ist eure Hauptzielgruppe?
Wenn man sich ganz stumpf, sag ich jetzt mal, die Statistik anschauen würde, ist der mit großem Abstand der größte Teil der Gartenlandschaftsbau, zu dem wir verkaufen. Dann kommen indirekt arbeiten wir auch mit Landschaftsarchitekten zusammen, aber das kauft ja meistens auch der Gartenlandschaftsbau. Dann Städte und Kommunen, das wird wohl irgendwo ein einstelliger Prozentwert sein. Aber wir können nicht sagen, so und so viel Prozent ist öffentlich und Kommunen, weil auch der Galabau schreibt ja über die Kommunen aus und dann kriegen wir ja nicht immer mit, ob das jetzt ein Stadtprojekt ist, weil die Städte suchen manchmal bei uns aus, obwohl der Galabau den Auftrag hat. Aber die sind der Endkunde und die suchen dann vor Ort bei uns die Pflanzen aus. Also Hauptgruppen, Gartenlandschaftsbau, Landschaftsarchitekten, Gartenbaumschulen, aber auch das sind unsere Zielgruppen.
Hat sich das in der Beratung aber verändert? Weil so, wo wir so durchgegangen sind, haben wir schon zumindest gemerkt, dass sehr viel es in den hochwertigen Gartenbau geht. Also sehr viel, dass der Unterschied ist, schicke ich jetzt dem Kunden Fotos von den Bäumen oder gehen die wirklich jetzt durch die Quartiere durch und sehen diesen Baum, erfassen den Baum in dieser ganzen Gestalt, wie er dann wirklich vor mir steht, in der Größe, in der Form, in der Wirkung.
Ja, genau. Also da sind wir auch sehr stark drin. Manchmal muss man wirklich sagen, ist der Einkauf in der Baumschule Bruns ein Erlebniseinkauf. Jetzt erkläre ich warum. Also der Landschaftsarchitekt kommt manchmal mit dem Galabauer, der den Auftrag ausführen wird. Und wenn es ein Privatgarten ist, kommt auch noch auf der Endkunde. Dann haben wir ein Dreiergestirn, die kommen und dann gibt es eine große Liste, die wir vorbereitet haben. Und dann fahren wir eine Tour durch die Baumschule ab und dann, wie ihr heute das auch gemacht habt, ohne Pflanzen aber zu kaufen.
Haben wir noch nicht, ne? Nee.
Und dann fährt man diese Liste ab und dann kann der Endkunde zusammen mit seinen Beratungen aus Gartenlandschaftsbau, Architekt, manchmal ist es auch nur eine Zweiergruppe, die fahren dann zusammen die Pflanzen ab, also für den Garten, und dann kann vor Ort sich der Kunde am besten ein Bild davon machen, was habe ich hier eigentlich, ne? Und das ist auch die beste Methode, muss ich immer sagen, weil dann der Endkunde überhaupt sieht, was ist das für eine Pflanze. Der sieht einen botanischen Namen auf einer Liste und irgendeine Größe und sagt, ja, das ist ja schon groß. Aber die Liste, kann ich fast immer versprechen, ändert sich.
Also ich glaube, da ist auch echt viel Potenzial für den Galabauer da, ne? Wenn man einfach mal sagt, okay, ich bringe meine Kunden hin, weil ich bin immer noch voll geplättet von den Eindrücken, was zu echt ein Erlebnis. Kann ich also erstmal jedem empfehlen. Aber wenn ich dann die Möglichkeit habe, viel größere Pflanzen zu verkaufen, habe ich auch wieder höhere Deckungsbeiträge.
Ja, ich glaube, es geht dann nicht mal um die Größe der Pflanzen, nicht unbedingt. Was ich gemerkt habe, wenn man so durchs Quartier läuft, man möchte ja, wenn man gute Gärten plant, natürlich große Pflanzen reinmachen. Es geht um genau den Baum. Ja. Wenn ich einen Raum schaffen will, dann suche ich ja genau den einen Chef im Garten. Und den Chef, den will ich irgendwie suchen. Also das einmal. Und ich glaube auch diesen Horizont erweitern. Das, was man gesehen hat, du hast zum Beispiel gesprochen, dass wenn man so Reihenpflanzung hat, dann kaufen die hier die 5 Stück in der Reihe. Da werden dann die besten 5 dann rausgesucht. Oder was ich auch interessant war, du hast immer erzählt, diese ganzen Markierungen von den Bäumen, wo man sieht, okay, der ist schon verkauft oder der ist erstmal reserviert. Der Wert der Pflanzen, also du sagtest, ihr verkauft Lebewesen, dieser Wert, der steigt halt mega. Und der Wert steigt halt auch mit dem Rahmen. Ja, du sagtest ja, es ist natürlich ein Unterschied, wie ich die Pflanze präsentiere.
Ja, also am Ende ist unsere Baumschule auch ein Verkaufsraum, wenn man die, so gestalten wir sie auch. Also es ist immer wichtig für uns, eine ordentliche Baumschule mit tollen Gehölzen vorzufinden, weil dann verliebt sich der Kunde auch in die Pflanze, ne? Auch wie bei uns präsentiert ist, wie in jedem Kaufhaus auch. Also wenn es schlecht dargestellt ist, habe ich auch keine Lust, diese wertiges Gehölz auszusuchen. Und so schaffen wir Werte, ne? Und ja, für diese Privatgärten, die bei uns ausgesucht werden, sind auch oft Exklusivgärten und die Kunden kaufen bei uns Zeit, sagen wir immer, ne? Das ist wie eine gute Flasche Wein. Und die Kunden, die dann das Geld haben, dann ganz große Pflanzen zu kaufen, wann hat man Geld, wenn man eigentlich schon ein bisschen älter ist, sag ich mal, und dann hat man auch nicht mehr so viel Zeit, darauf zu warten, dass die Pflanzen alle groß werden. Und was man mit Großgehölzen bei uns halt schafft, ist sofort den fertigen Garten zu pflanzen. Also wenn man einen großen Baum pflanzt und der sitzt dann und dann hat man Gäste, da wird keiner auf die Idee kommen, den hast du auch gestern gepflanzt oder vor ein paar Wochen, ne? Das sieht so aus, als wäre der da groß geworden.
Und wie kannst du dir sicher sein, wenn du jetzt überlegst, okay, der und der Baum von der und der Art und Weise, zum Beispiel, es gibt ja immer Trends, und wenn du den jetzt jung aufpflanzt, dass der in 10, 15, 20 Jahren genau dann einen Trend bedient?
Das ist eine gute Frage. Also am Ende sind wir Baumschulen große Spekulanten. Also wenn ein Betriebswirt durch unsere Felder fahren würde, der würde sagen, und an wen verkauft ihr dies und das und wer hat den Anbauvertrag? Und so ist das leider nicht, ist so. Wir produzieren wirklich nach Erfahrungs werten, nach was wir meinen, was in Zukunft gepflanzt wird. Aber ganz klar natürlich nach der Nachfrage, nach was Stückzahlen, die wir verkauft haben. Das planen wir jedes Jahr und da planen wir dann, ja, dann sitzen wir alle zusammen im Konferenzraum und dann wird alles durchgegangen und dann dann müssen wir Alleebäume beispielsweise planen wir, was verkaufen wir wohl in 3 Jahren und bei Solitärgehölzen planen wir, ja, was wird frühestens in 2 Jahren von denen verkauft. Und am Ende, genau, wir müssen uns am Markt orientieren, aber wir können natürlich auch die Kunden, deswegen sind Besuche bei uns eigentlich auch so wichtig, damit unsere Kunden sehen, was steht da eigentlich in der Baumschule und damit Kunden und die Landschaftsarchitekten uns auch sagen können, probiert doch mal dies aus, probiert doch mal jenes aus, probiert mal den Baum aus, damit wir das einfach hören und mitkriegen.
Ja, also es war, also haben wir ja gerade auch bei der Rundfahrt gesehen, dass es auch wirklich sehr, sehr Unterschiede dann trotzdem gibt, auch wenn euer Anspruch ist, dass ihr gleiche Pflanzen in einer Reihe habt. Aber jede Pflanze ist ja trotzdem noch, steht ja immer noch für sich. Ne? Also ich glaube schon, dass man definitiv die Fahrt hierhin machen sollte. Das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, am Ende ist jede Pflanze so ein bisschen Unikat. Verzweigt verschieden, Mehrstämmigkeit, Einstämmigkeit, Zweistämmigkeit, je nachdem, was man haben will. Und man muss auch die Pflanze für sich ganz oft finden. Ne? Und das sieht man nur vor Ort. Also wir machen auch Bilder. Wir haben einen Mitarbeiter, muss man sich vorstellen, in der Baumschule, der macht nur Bilder, Live-Bilder, damit der Kunde sich am Ende auswählen kann per E-Mail, welches Baum ist, weil nicht jeder kann kommen. Es lohnt mich, kann nicht ständig aus den verschiedenen Ländern anreisen. Für kleinere Projekte, für um einen Baum auszusuchen und dann arbeiten wir mit Bildern, das geht auch gut. Aber es ist wirklich so, vor Ort kann man es am besten einschätzen und sehen.
Jetzt hast du gerade gesagt, so die ersten Projekte, wenn man so ins Unternehmen reinkommt, ist dann das Thema Digitalisierung. Wo steht ihr da gerade deiner Meinung nach? Wie digital seid ihr?
Genau, bei Dataflora natürlich. In den arbeiten wir lange mit dem Artikelstamm zusammen. Wir arbeiten mit einem Online-Katalog, wo man auch selber Bilder auswählen kann, Anfragen stellen kann. Unser Produkt selber ist ja nicht sehr digital. Das wird auch nicht kommen. Es gibt auch, so wie man vorausschauen kann, kein Ersatzprodukt für Pflanzen. Also es wäre jetzt ein Kunststoffbaum oder irgendwas, der halt immer grün ist und den man nicht gießen muss. Aber das ist vielleicht ganz gut. Deswegen zum Thema Digitalisierung ist wichtig, eine gute Warenwirtschaft zu haben, dass der Arbeitsfluss in der Baumschule gut geht. Und ja, und halt ist immer, dass man dem Kunden seine Produkte gut präsentieren kann. So ganz zukunftsweisend habe ich mir schon immer überlegt, eigentlich müssten wir mal irgendwann statt einer Führung müsste doch auch so eine Drohne mit eine
3D-Laserscan.
So eine Führung mit einer Drohne gehen. Also, dass man vom Betriebshof hochfliegt.
Genau, so wie in Corona-Zeiten. Auto aussuchen.
Ja, genau.
Da haben sie es ja auch mit dem Video.
Und dann fliegt man zu zweit dahin. Das ist noch alles Zukunftsmusik, weil man nicht unbemannte Drohnen hier durch eine Ortschaft fliegen kann. Plus, weil wir auch
das Internet wahrscheinlich.
Und das Internet. Ja. Noch hier im Ammerland nicht ganz so gut ausgebaut ist, dass man eine flüssige Videoübertragung hätte. Also das ist, ja, aber das sind Wege, über die man nachdenken kann. Ne? Also dass man diese physischen Besuche noch einfacher machen könnte. Da ist auch Bestandsaufnahme und alles dabei, was mit Flugtechnik gehen würde. Das ist für uns auch interessant. Ist
auch, glaube ich, ja sehr, sehr viel Logistik. Ne? Also wenn wir es gerade gesehen haben, wenn man durch die Quartiere fährt, dann sieht man, da sind Pflanzen ausgezeichnet. Dann liegen welche schon sozusagen, sozusagen verkaufsfertige Pflanzen bereit zum Abholen, zum Abtransport. Also das fand ich schon beeindruckend, wie so dieser Logistik dahinter ist.
8 Meter ne? große Bäume bereit zum Abholen.
Ja.
Der Ball ist so groß wie einer selber.
Oder größer.
Ja. Mhm. Genau. Und da ist immer, wenn die diese großen Gehölze sehen und wenn, ich meine, wir haben auch Social Media und Instagram oder so, da wird immer gefragt, wie, das kann ja gar nicht, einen großen Baum verpflanzt man nicht und so weiter. Ja. Aber durch das ständige Verpflanzen, was wir machen, man hat ja den Verpflanzrhythmus bei jedem Baum, ist es möglich, so große Bäume noch zu liefern, ne? Weil die alle 3 bis 4 oder manchmal 5 Jahre umgepflanzt werden und dadurch bleiben die wichtigen Faserwurzeln für Nährstoffaufnahme, Wasseraufnahme dicht am Baum. Und so können wir uralte Bäume noch verschicken, 50 Jahre plus oder Bonsais, die über 80 Jahre sind und durch das ständige Umpflanzen. Ja.
Ein Gärtner weiß das ja. Also ein Gärtner lernt das ja in der Ausbildung, ja, das Verschulen und so weiter. Siehst du das aber ein Problem in der Bevölkerung, dass die Leute da gar nicht mehr so sensibilisiert für sind?
Und dann genau, also wenn wir auf Social Media stellen wir ziemlich viele Videos, einfach weil wir merken, die Leute finden das spannend, von Spezialbaumaschinen, also einem Ballenstecher, Ballenschneider, einfach nur laden wir hoch und manche gehen dann wirklich viral mit hohen Anzahlen von Klicks und dann werden da Fragen drunter gestellt, das kann doch nicht sein, dann gibt es hier wieder 1000 Experten, der Baum, der überlebt das doch nie, aber die wissen nicht, das ist unser Tagesgeschäft, wir verpflanzen jeden Tag und verkaufen Bäume und die Anwuchsrate, die ist so hoch, ich schreibe dann immer drunter, hier bei uns in den Quartieren ist die Anwuchsrate vom Baum 99,9% und das ist wirklich so, also wir haben, sonst würde uns das Geschäft auch keinen Spaß machen und wir hätten bei den Großbäumen ja ständig Rückläufer oder da gibt es Probleme. Und das ist nicht der Fall, es geht wunderbar.
Eine kleine Werbeunterbrechung. Und zwar geht es jetzt heute mal, wir sind ja gerade bei Pflanzen, auch um den Pflanzenmanager. Aber was bedeutet das? Was ist denn der Pflanzenmanager, Tobi?
Genau, der Pflanzenmanager ist ein Bestandteil bei unseren CRD-Produkten. Dort kann ich eine Pflanzplanung erstellen. Ich kann mit verschiedenen Blütenfarben arbeiten. Ich kann mir eine Pflanzliste ausgeben. Ich kann die Bilder verwenden. Ich kann die Pflanzen, die ich geplant habe, per Knopfdruck in mein Angebot bringen, sodass wir einen komplett Pflanzen-Workflow im Prinzip abbilden können.
Genau. Dabei benutzen wir das Dataflow Business als Datenbank. Die Pflanzenkataloge haben wir immer auf unserer Webseite. Die aktualisieren wir auch alle. Zum Beispiel von der Firma Bruns, auch von vielen anderen Baumschulen. Und ihr könnt in diesen Datenbanken, in diesen Katalogen Pflanzen suchen. Ihr könnt nach Qualitäten suchen, also genau die Qualität, ob es ein Hochstamm ist, ob es ein Mehrstamm ist, ob es ein Top-9er ist oder was auch immer. Das könnt ihr darin suchen. Ihr habt auch die Möglichkeit, Bilder zu nutzen. Also Bildrechte kriegt ihr damit auch für die Angebote im Dataflow-Business. Und was ich mega finde, wenn man im CAD damit arbeitet, ein paar Klicks, man hat einen Blütenzeitenkalender, man hat eine Bilderreihe, so ein Bildband. Habe ich was vergessen?
Nee, ich glaube nicht.
Genau, wenn ihr Interesse habt, meldet euch gerne mal. Wir zeigen euch das immer gerne. Ansonsten schaut gerne hier in die Shownotes. Da verlinken wir jetzt nochmal die Webseite. Da kann man sich das auch gut angucken.
Und die Videos dazu. Ne, da gibt es auch ein Video schön zu, bei YouTube. Kann man sich so angucken, auch im YouTube-Kanal. Da sehe ich, wie die Pflanzplanung funktioniert.
Ja, aber wir wollen euch nicht weiter hier mit Werbung zuschweilen, sondern weiterhin euch viel Spaß bei der Folge.
Ist der Stellenwert der Pflanze in den letzten Jahren gestiegen oder gesunken? Was meinst du? Weil ich frage aus dem Hintergrund, weil es gibt ja viele Baumschulen auch, die jetzt irgendwie scheinbar keinen Nachfolger finden oder aus anderen Gründen nicht mehr existent sind. Wo würdest du die Pflanze generell eingliedern von der Wertigkeit
her? Auf jeden Fall ist die Wertschätzung höher geworden in unserer Branche. Wenn wir mit Architekturbüros sprechen, ich habe mit einem Architekturbüro in Hamburg gesprochen, die sagen, eins ist jetzt passiert durch die Klimaveränderung und so weiter. Die Pflanzen werden als großer Problemlöser von CO2-Bindung gesehen. Also die können CO2 binden, produzieren Sauerstoff, was natürlich super ist in dem Thema. Wir haben Schattierung und so weiter und so fort. Und was gekommen ist in den letzten 5 Jahren bei architektonischen Landschaftsarchitekturwettbewerben in Städten und Kommunen, wo ja per Wettbewerb ausgeschrieben wird, es gewinnt kein Architekturbüro mehr einen großen Straßenplatz oder Parks, wenn er nicht, haben die mir gesagt, genug grüne Kreise im Plan eingezeichnet hat, also möglichst viele Pflanzen eingeplant hat, weil ohne Pflanze geht es heute nicht mehr, sagen die uns. Und dann gewinnt man auch keinen Wettbewerb mehr. Also da ist so ein Umdenken.
Aber wie ist das tatsächlich, was so ein Baum an CO2-Fußabdruck mitbringt? Wenn die Leute denken, Bäume speichern halt ganz viel CO2, Feinstaub, Schatten, sagtest du. Aber ab wann merkt man das eigentlich erst bei so einem Baum?
Ja, da gibt es erste Messungen zu und ich glaube, da ist die Forschung auch noch in den Kinderschuhen, was wirklich ein Baum einspeichert. Aber große Bäume, also man sagt so ab Stammumfang oder 30 Jahre alte Bäume, die können schon ordentlich was an Sauerstoff binden. Und genau, und da sind jetzt auch erste Forschungen dazu. Ich glaube, es gibt auch, die habe ich jetzt nicht im Kopf, die Zahlen, erste Forschungen dazu. Wie viel bindet eigentlich so ein großer Baum? Und jetzt nochmal zurück zur Frage.
Also was so ein Baum, beim Auto sagt man immer CO2-Rucksack, was bringt so ein Baum mit und ab wann?
Ach so, also, ich glaube, dass sie natürlich, arbeiten wir an den Pflanzen, natürlich, er wird gebracht mit einem LKW, da geht die CO2-Bilanz ein bisschen vielleicht runter und wir arbeiten mit Agrarmaschinen, aber ich gehe mal davon aus, dass sie recht positiv ist, die CO2-Bilanz. Ne? Also auch, weil viele Unternehmen machen viele Ausgleichspflanzungen mit Pflanzen und Bäumen, weil sie damit natürlich, das müsste man eigentlich wirklich, das ist auch eine Zukunftsgeschichte, das müsste man immer hochrechnen, welche Pflanze in welcher Größe was für einen CO2-Stempel hat oder wie viel CO2-Defizit kann ich mit Pflanzen rückgängig machen, sozusagen. Mhm. Das ist, weil wir eben über Zukunft gesprochen haben, bestimmt auch ein Ding, was interessant wird.
Ja, weil es in anderen Branchen ist das schon so, CO2-Werte von Bauvorhaben schon so ein Thema, also im Hochbau vor allem. Mhm. Welche Stoffe bringe ich ein? Wie viel darf ich denn verbrauchen, damit ich gewisse Kriterien einhalten kann? Oder welche Stoffe werden dann ausgewählt? Ne? Welche Bauweise wird dann gemacht? Hybridbauweise mit Holz, Stahl, keine genau. Ahnung was. Und im Garten ist das ja noch nicht so der große Teil, aber man merkt ja bei vielen Trends, dass das irgendwann ja auch zu uns kommt. Ja, also denke ja, ich mal
bestimmt,
schon.
Aber hoffentlich als CO2-Speicher, also als positive Bilanz. Und da wird es, denke ich, bald auch Zahlen zu geben. Und natürlich, in der Baubranche wird mit Beton gearbeitet. Das ist so der CO2-Ausstoßer, sagt man ja im Bau oft. Die beschäftigen sich natürlich noch viel stärker damit. Aber natürlich ist auch interessant, welche Pflanze wie viel CO2 einspeichern.
Wie siehst du das so in der Ausbildung? Hat sich das irgendwie verändert? Hast du das irgendwie bemerkt? Ihr tauscht euch ja wahrscheinlich auch aus, also wie das Wissen so in den Landschaftsgärtnern und die Verwendung der Pflanzen sich entwickelt von den, sag ich mal, Landschaftsgärtnern, die schon sehr, sehr pflanzenaffin sind, bis hin zu denen, die noch sehr, sag ich mal, Betongärtner, ABC-Gärtner sind.
Asphalt, Beton, Cotonerster.
Richtig.
Weil Cotonerster mittlerweile auch schon wieder fast in ist, oder? Das ist
eine wunderbare Pflanze, ne? Bietet, aber
und bekannt, ne? Ja. Nein, also in der Ausbildung, natürlich in der Baumschule, Gärtnerausbildung ist die Pflanzenverwendung, die Pflanzenkenntnis natürlich ein ganz, ganz hohes Gut. Der Landschaftsgärtner muss natürlich viele andere Sachen lernen. Dann könnte man bei hier und da, kann man wirklich sagen, sollte man sich vielleicht wieder mehr auf die Pflanze berufen, auf die Pflanzenverwendung, weil, finde ich auch, dass der Gartenlandschaftsbau sich unterscheidet zum Tiefbauer durch seine Pflanzenkenntnis und dass er Pflanzen einbaut. Das ist der große Unterschied zwischen einem Landschaftsbauer oder einem Tiefbauer. Und darauf sollte man sich vielleicht auch noch wieder hinbesinnen, dass die Pflanze noch ein ganz wichtiger Artikel ist im Gartenlandschaftsbau.
Ja, definitiv. Also das macht ja auch letztendlich den Garten aus. Ne? Also wenn ich jetzt mir Gärten ohne Pflanzen vorstellen müsste, dann wäre das ja schon...
Ja, was ist ein Garten ohne Pflanzen wert? Ne?
Ja.
Da gibt es natürlich auch bei den Privatgärten, die Schottergärten haben da ihren Restbeitrag zugefügt, dass wirklich die Leute wieder sich mehr dazu besinnen, man muss doch eine Pflanze haben. Und bei Pflanze geht es nicht nur um, ne? Hören wir selbst hier manchmal, die Pflanze macht Dreck. Was ist denn Dreck? Das bisschen Laub, was da runterfällt oder was? Das ist doch kein Dreck. Die bietet dir so viel mehr. Wir wollen doch Vielfalt, wir wollen Insekten, wir wollen Vögelreichtum haben. Und das schaffen wir mit Pflanzen. Und was ja auch die Pflanze macht, du sagtest, kann mir eine Pflanze ohne ein Grundstück nicht ohne Garten vorstellen, wo ein Haus drauf steht. Die Pflanze, der Garten verpackt eine Immobilie ja oft und hebt den Wert der Immobilie. Das haben wir schon ganz oft gesehen und gemerkt und gehört von unseren Kunden. Weil man sollte den Garten nicht unterschätzen in der Bewertung der Immobilie. Weil das ein ganz wichtiger Teil ist.
Ja. Was war denn so die oder weißt du das, was war die größte oder älteste Pflanze, die immer vom Hof gegangen ist? Kann man das irgendwie, habt ihr das irgendwie nachgehalten? Also das, was wir eben gesehen haben, war ja schon riesig.
Aber, genau, wir haben gerade einen großen Fächer-Ahorn gesehen, der wird so seine fast 60 Jahre haben. Der passt noch gerade auf die Straße, also dann müssen wir solche großen Bäume müssen wir immer binden, dass sie noch über die Straße transportieren.
60 Jahre, das heißt,
ja, das ist dann, wir binden die auf, ich glaube, 4,5 Meter geht noch und dann Polizeibegleitung bis zur Autobahn und dann fahren die über Nacht mit Begleitfahrzeug, wird das große Gehölz dann transportiert bis zum Endstandort. Das ist so, was noch geht. Die älteste Pflanze, die wir mal verkauft haben, ist wahrscheinlich, wir verkaufen japanische Kiefern-Bonsais auch und die sind schon sehr alt. Also da gibt es mal bestimmt 100-jährige oder ältere Pflanzen.
Und was ist jetzt aktuell gerade so der, oder in diesem Jahr so der, die meistverkaufte Pflanzenart gewesen oder was am besten geht? Gibt es da irgendeine, die sich raussticht oder?
Wenn wir wirklich nach Stückzahlen gehen würden, müsste ich jetzt irgendeinen Bodendecker oder eine Staude.
Ach so, stimmt,
sagen,
ja gut.
Mengenmäßig, ja. Aber jetzt an Baumschulen, Großgehölze, sag ich mal, oder was schon ein bisschen größere Gehölze sind. Da merken wir natürlich die Nachfrage wieder, Thema Zukunftsbäume. In diesem Herbst ist kein Geheimnis in der Baumschulbranche, ist die Esskastanie ist ausverkauft, gibt es nicht mehr bis zum Frühjahr.
Hätte man also vor 3 Jahren oder 5 Jahren genau, mehr machen müssen.
Aber das ist immer so, das war schon immer so. Also das ist der sogenannte Schweinezyklus bei Baumschulen. Irgendwas wird wieder weniger angepflanzt.
Schweinezyklus?
Ja, Schweinezyklus ist folgendermaßen, das ist ein betriebswirtschaftlicher Begriff, glaube ich sogar. Das heißt, Beispiel Esskastanie ist jetzt ausverkauft und jetzt sagen, und man sieht die hohen Preise, weil es keine mehr gibt. Also man kann da echt hohe Preise gerade hinschreiben auf dem Baumschulmarkt. Das heißt, alle Baumschüler denken nach. Nächstes Jahr, wenn sie wieder aufschulen, was kaufen wir denn
für Bäume?
Esskastanien. Dann gibt es die nicht so viel. Liegt auch daran, dass das im Forst die Esskastanie sehr beliebt ist. Das heißt, die Jungware wird gerade sehr abgegriffen. Ja. Das ist jetzt ein anderer. Aber dann fangen sie an, alle pflanzen Esskastanien, große Stückzahlen hoch damit. Es passiert immer wieder.
Was würdest du denn dann pflanzen?
Und dann hast du in ein paar Jahren wieder jede Menge Esskastanien und dann gibt es viel zu viele Esskastanien. Was passiert? Die Bäume, jetzt haben wir keine, es gibt zu viele Esskastanien auf den Feldern. Lass mal nächstes Jahr wieder weniger Esskastanien anpflanzen. Das ist der Schweinezyklus und dann hast du wieder zu wenig.
Aber da müsste man eigentlich in dem Moment hingehen und sagen, okay, ich mache jetzt was ganz anderes, oder?
Nee, ich glaube, ich hätte jetzt gedacht, ihr habt irgendwelche Graphen, wo ihr dann berechnet, okay, jetzt können wir noch die Pflanzen, es lohnt sich jetzt noch, weil du sagtest, wir gucken, was wir in 2 Jahren oder 3 Jahren noch verkaufen können. Dass, wenn eine Sättigung sich, also wie Börsenhandel,
also
Aktien
wir
beobachten.
Stellen gerade bei
also Esskastanien, jetzt, wenn wir Aktien.
Ja, genau. Eigentlich ist das so ein bisschen, wie gesagt, ich sag ja, das ist also unser Verkauf beruht viel auf Abschätzung und
Spekulation.
Bisschen Spekulation. Man kann sich ein bisschen an den Verkäufen und Anfragen natürlich orientieren. Aber am Ende müssen wir das so ungefähr abschätzen, was kommt. Und das gelingt uns ganz gut, ja, als Bruns, muss ich sagen. Also unsere Abverkäufe sind gerade gut, aber kleine Bäume sind gerade beliebt und diese alles, was Zukunftsbäume ist. Also was jetzt schon lange, wo es noch keinen Schweinezyklus gibt, ist Azacanthestre, Feldahorn, wird ganz stark in Städten gefragt, weil wir diesen heimischen Aspekt haben und diese Trockenheitsrolle, das ist ein toller Baum und klein kronig. Dann haben wir der Amberbaum, den kann man auch gut verkaufen in die letzten Jahre.
Wie ist es mit den Felsenbirnen? Diese immer evergreen, schirmförmige.
Genau. Felsenbirnen ist
aber ein
Running Seller bei uns nach wie vor, weil manche Galabauer sagen auch, oh, jetzt habe ich auch keine Lust mehr auf den Felsenbirnenschirm. Jeder pflanzt den ja. Aber es ist ein tolles Gehölz. Ne? Das wächst super bei uns an den Waldrändern und überall. Gehört auch eigentlich zu den Zukunftsgehölzen. Wir haben die Blüte im Frühjahr, im April. Wir haben eine schöne Struktur im Sommer mit diesem leichten Blätterkreis. Wir haben Früchte für Vögel im Herbst. Wir haben eine knallrote Herbstfärbung. Und sie ist robust wie sonst was. Also muss man nicht viel dran machen. Sie kriegt manchmal Mehltau. Das ist der Nachteil, was so manche rausfinden. Aber es ist ein wunderbares Gehölz. Auch gestalterisch. Auch ganz hohe, verdrehte Stämme, die man manchmal hat bei den ganz großen Exemplaren. Und es ist nach wie vor eine beliebte Pflanze, ja.
Gab es auch mal, also wenn man muss ja so ein bisschen im Voraus immer gucken, ne? So drei, vier, fünf Jahre. Gab es auch schon mal ein Quartier, wo gesagt wurde, okay, das will jetzt gar keiner haben? Also mal so umgedreht den Fall.
Pflanzen?
Ja, dass man gesagt hat, okay, jetzt haben wir auf die Karte gesetzt.
Ja, ich höre immer die Geschichte aus der Baumschulhistorie hier aus dem Ammerland. Das war früher die Picea omorica, Fichte in den 60ern.
Ja.
Wurde überall gepflanzt. Die Pflanzen wurden verteilt früher tatsächlich. Also dann hat man gesagt, hier, der Verkäufer kriegt für Bayern so und so viele Picea omorica, der für Hessen kriegt die Anzahl und der und die wurden verteilt und irgendwann war dann Ende, wurde immer ausverkauft. Wird sich heute niemand mehr so eine Fichte in den Garten setzen.
Nee,
ja. Das ist vorbei. Dann wird das vielleicht noch weiterkult und dann irgendwann merkt man, jetzt ist der Bruch, dann wachsen die vielleicht noch in höhere Größen. Irgendwann werden dann solche Pflanzen dann auch mal vernichtet.
Können wir einen Weihnachtsbaum vielleicht mal draus machen, aber dann war es das auch.
Ich glaube, wenn man manche Galabor fragt, dann sehen die immer schon die Kettensäge im Kopf, wenn sie an Fichten denken.
Ja. Oder die liegen eh schon quer.
Alle werden auch immer gefragt, ob wir Weihnachtsbäume machen, aber ich sage immer, wir verkaufen nur lebende Pflanzen, also nicht mit der Motorsäge meist. Und es gab schon die ersten Gerüchte hier in unserer Lokalzeitung, Nordwestzeitung, gab es mal einen Artikel, aber das ist jetzt auch schon 20 Jahre her, da stand Bruns liefert den Weihnachtsbaum vom Weißen Haus. Peng. Und das stimmt überhaupt nicht, ne? War eine Ente.
Okay.
Aber solche Gerüchte kommen dann auch manchmal auf. Aber damit hatten wir tatsächlich nichts zu tun.
Wie siehst du denn jetzt mal, du hast ja auch viel jetzt gesehen in deinen letzten Jahren, also auch viele andere Länder, viele andere Betriebe oder auch Baumschulen auch gearbeitet. Wie siehst du den Markt jetzt in Deutschland im Vergleich zum internationalen Baumschulmarkt? Kann man das irgendwie einordnen?
Ja, das ist eine lange Story.
Okay, nein, wir haben Zeit.
Also beispielsweise, wenn man jetzt mal über den Kontinent schaut, USA, Amerika, sind gute Baumzüchter, Pflanzenzüchter, es gibt viele neue Sorten, sind sehr stark, Amerikaner sind ja sowieso stark im Marketing, Pflanzenmarken zu kreieren. Aber der Technisierungsgrad ist auf einem ganz anderen Level, also viel geringer als bei uns.
Ah, okay.
Die haben, als ich 2015 in Amerika war, war ich in einem Betrieb, der ausschließlich Containerpflanzen macht. Die haben ihre erste Pflanzenmaschine aus Europa, also Topfmaschine aus Europa angeschafft zum Topfen, was bei uns ja, wie lange Maschinen schon, ne?
Seit den 80ern. Hatte ich schon in der Ausbildung, wollte ich sagen, ja.
Also als ich geboren war, da gab es schon längst Topfmaschinen in Deutschland. Und weil es wurde viel von Hand getopft, weil die Arbeitskraft, also die Mexikaner, die meistens in amerikanischen Baumschulen arbeiten, sehr günstig war. Das hat sich dann auch geändert in Amerika und dass man der Technisierungsgrad höher wird. Aber diese ganzen Spezialmaschinen gibt es da nicht und die werden aus Europa importiert, nicht? Und ja, dann, was noch ein Unterschied ist, in den Baumschulen werden ja unheimlich stark gerade in Deutschland Kleinbäume gefragt. Also ich sag mal vom Stammumfang 14-16 bis 20-25 und dann hört die große Masse auf in den Kommunen und so weiter. Wohingegen im Ausland, Frankreich, England, teilweise auch Skandinavien, wird mit viel größeren Stammumfängen gepflanzt. Das hat einmal den Vorteil, dass man schon eine fertigere Pflanze hat. Und wenn man schon investiert in einen Baum, dass man ja das schon viel mehr, man sieht viel mehr, was da steht. Und die sind im Verhältnis gar nicht so.
Okay. Woran liegt das deiner Meinung nach? Ist da die Wertigkeit höher?
Ja, das ist teilweise die deutsche Vorsichtigkeit. Es wird oft gesagt, und das ist wirklich ein pures Gerücht, würde ich sagen, dass sich der Kleinbaum besser etabliert in der Stadt, in der Straße, als der Großbaum. Und das können wir nicht so nachvollziehen, weil wir verkaufen ja einige Großbäume und da haben wir echt gute Erfahrungen mit und das können wir nicht so teilen. Natürlich kann man jetzt nicht überall einen großen Baum pflanzen, aber so ab 30, 35 gibt es schon einiges in Deutschland und das sollte man sich vielleicht auch mehr überlegen. Klar, aber es wird auch in Deutschland erstmal vorsichtig, dann wird gesagt, ja, aber wir haben nicht so viel Platz im Boden, da liegen zu viel Kabel, zu viel Schächte, das geht nur mit einem kleinen Baum. Oder wir brauchen dann ja schon einen großen Kran, um den Baum zu pflanzen. Mhm. Also was ich dann manchmal schade finde, immer in der Überlegung Großbaum ist, oft ist die Argumentation immer, warum geht das nicht?
Ja.
Werden erstmal alle Nachteile gesagt.
Deutsch, ja.
Und nicht, wie können wir das möglich machen? Und das hört sich doch gut an, mal einen großen Baum zu pflanzen. Wir haben dann mehr Sauerstoff, was gebunden wird. Wir haben mehr Schattierungen an den Fassaden. Wir haben eine schnellere Abkühlung in den Städten und so weiter und so fort. Also da gibt es viele Vorteile. Und die sind gar nicht in der, im Verhältnis, das teuerste ist ja gar nicht der Baum, der gepflanzt wird. Das teuerste sind die Vorbereitungen, die Pflanzung, der Substrateinbau und so weiter und so fort. Und da kann man doch auch in den größeren Baum gehen.
Jetzt überlege ich, in welche Richtung wir gehen. Also einmal wollten wir natürlich einmal über die Katalogpreise der Firma Bruns ein bisschen sprechen. Wie kommt das dazu? Wie errechnet sich das so? Andersrum wäre die Frage, was muss ein Galabauer mitbringen? Was muss eigentlich an Wissen haben? Wo ist das Nadelöhr bei solchen Pflanzen? Ich glaube, bevor wir so ein bisschen darauf gehen, woraus besteht der Brunspreis, würde ich ganz gerne auf das Thema Fachwissen beim Galabauer, also wo ihr merkt, hey, das sind die Sachen, da muss sich ein Galabauer mit beschäftigen, wenn er solche exklusiven Pflanzen, große Pflanzen, alte Pflanzen, große Bäume bei euch bestellt.
Also für den Galabau, das Wichtigste bei der Pflanzung für mich, würde ich sagen, wo auch oft Fehler passieren, ist, er muss sich einfach mit Pflanzung auseinandersetzen. Und das ist auch, ganz oft wird der Fehler gemacht, dass zu tief gesetzt wird. Eine Pflanze, also mit den Ballen. Also man kann lieber eine Pflanze ein bisschen zu hoch setzen als zu tief, weil das können die meisten Pflanzen nicht ab. Das ist ein
großer Punkt. Müsst ihr noch so eine Markierung einbauen bei der Pflanze.
Aber es ist ganz einfach. Man darf nicht, man darf nicht viel Erde oben über den Ballen mehr schlagen. Ne? Also dann ganz leicht nur noch abdecken oben mit Erde. Und die Ballenoberfläche muss mit der Oberfläche fast bündig sein. Wo man pflanzt. Das ist das simple Geheimnis. Und man muss auch immer bedenken, der oft bei einer Pflanzung, wenn man den Boden aufgelockert hat, dass der Baum doch noch immer ein bisschen wieder einsackt. Ne? Das ist Punkt eins. Das nächste ist, wo wir...
Also lieber ein bisschen höher pflanzen.
Ja, dann ist ein bisschen höher pflanzen. Das ist der Tipp Nummer eins. Kennen aber die meisten Gartenlandschaftsbauer sollten das kennen, die Pflanzen. Und
Grün nach oben,
Tipps. Grün nach oben, auch nicht schlecht. Da fangen wir ganz vorne an.
Okay.
Ja? Und dann ist natürlich, was auch ein Thema im Gartenlandschaftsbau sein sollte, ist das Substrat, wo sich auch viele mit beschäftigen. Also wenn unten nichts ist, kann oben auch nichts rauskommen, kann man sich merken. Das heißt, eine gute Pflege, düngen, im Sommer auch mal wieder gießen. Ne? Nur weil es ein Zukunftsbaum ist, heißt es nicht, dass der kein Wasser braucht im Sommer, wenn der frisch angepflanzt ist. Also Bäume brauchen Wasser zum Leben. Dann aber auch das richtige Verhältnis, nicht übergießen, das heißt keine Staunässe entwickeln, das Wasser muss entweichen kommen, wegkommen von der Wurzel, weil sonst habe ich Wurzelfäule. Und wenn man das alles so sich ein bisschen da reinfuchst und das beherrscht und die Erfahrung auch von den Älteren mitnimmt, die schon viele Bäume gepflanzt haben, kann eigentlich nichts schief gehen. Meistens geht auch nichts schief. Also wir sagen immer, wir in der Saison schicken wir hier 50 LKWs am Tag vom Hof mit Pflanzen. Und von den meisten Sachen hören wir nie wieder was. Und das ist ja in Deutschland ein gutes Zeichen, das ist das höchste Lob. Man hört nichts, keine Probleme. Aber
keine Kritik ist Lob genug.
Genau, wir hören auch mal Gott sei Dank auf einiges Gutes. Und aber das Lauteste ist natürlich die Reklamation. Aber es ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Ne? Und oft sind wir haben eine Person bei uns, die arbeitet in der Projektbegleitung. Das heißt, der pflanzt mal Großbäume mit, den schicken wir mal mit raus. Und also das bieten wir auch an.
Weil dazwischen muss man ja auch mal sagen, sind ja auch ein paar Stücke. Ne? Wenn ich jetzt hier so einen großen Kiefer oder den Ahorn oder was bestelle, die nehme ich ja nicht im Anhänger mit, sondern da kommt ja dann, wie du gerade skizziert hast, der Tieflader in Polizeibegleitung, bringt mir den. Und auf diesem Weg alleine kann ja auch schon einiges unter Umständen passieren, je nachdem, wie weit der Weg auch ist. Ne?
Dann muss man wissen, wie federe ich den Stamm ab vor Druckstellen, wie hebe ich den mit dem Autokran, wie kriege ich so einen Baum mit einem Stammumfang von 100, 120 Zentimetern, wie kriege ich den denn wieder stehend in das Pflanzloch rein. Und da haben wir
und richtig gedreht.
Die Erfahrung, jemanden, der das oft begleitet. Kennen einige auch aus der Galabaubranche, die mal zum ersten Mal, den schicken wir dann mit. Und der zeigt ihnen dann, wie man mit so Großpflanzen handelt.
Vor allem das Binden alleine finde ich schon eine Kunst, wenn man sich das anguckt, wie die ganzen Bäume bei euch gebunden werden also nicht mal eben einmal ein paar Äste zusammenbinden, sondern diese riesige Krone dann in der transportfähigen Größe dann irgendwie zusammenzupacken.
Also die, ich sag mal, Bestammumfang 80, 90 kriegen wir die Kronen relativ schnell noch gebunden und dann passen die meisten auch noch auf den normalen LKW mit einer Breite von 2,50 Meter. Aber alles, was darüber hinaus wird, dauert dann manchmal schon länger. Wir haben jetzt uns ja heute einen Fächer-Ahorn angeguckt, den binden wir schon ein paar Wochen, damit er auf seine 4,50 kommt und dann kann man auch mit Bandagen an den großen Ästen
arbeiten. Das heißt, man zieht ihn ran, dann gewöhnt er sich und dann
genau,
ziehe ich
nochmal? Genau, also man dehnt den immer so ein bisschen mehr. Und
wenn okay, bevor es bricht. Oder?
Ganz genau, aber das behutsam und das muss man auch mit dem grünen Daumen so ein bisschen machen, ganz behutsam zusammenbinden und dann dehnt er sich wieder und dann kann man nach ein paar Tagen wieder nachbinden und wieder nach und so kriegt man dann die Breite der Krone hin, sodass er noch über die Straße.
Und wie lange braucht er dann, bis er wieder normal aussieht?
Das geht super schnell. Da macht man die. Dann zieht er an der Schleife und dann steht er da. Nein, man
was ist, wenn man hier zieht?
Am besten.
Auf der Autobahn.
Man schneidet den am besten.
Im Elbtunnel.
Sehr hilfreich, wenn man so einen großen Baum, bevor er ins Loch kommt, eben die Krone aufbindet, wenigstens an der Spitze. Damit muss man da später nicht wieder ran in die Höhe. Man bindet ihn auf. Vorsichtig. Gut.
Guter Tipp.
Ja, ne?
Ja.
Scheiße, wie komme ich da hoch?
Und genau, und dann das geht ganz schnell, dass er wieder seine natürliche Breite entwickelt.
Jetzt werden wir öfters gefragt, weil wir schon mega lange diesen Brunskatalog bei uns im Dataflow Business haben, auch neben anderen Katalogen natürlich, aber gerade wie wir eingangs ja schon das Thema hatten, also wir Dataflow und Boots ja schon sehr mit verwoben sind, aber wir hören oft, wie kommen so die Preise zustande, die ihr in diesen Katalogen schreibt? Was ich bemerkt habe, bevor du dich gleich äußerst, der Pflanzenwert, also die Pflanze als Material ist gar nicht das, was den Wert ausmacht, sondern viel, viel, viel mehr drumherum, wenn man sich beschäftigt, wo die Pflanze herkommt, wie die erzogen wird, wie viele Jahre die braucht, wie viel Zeit, wie du sagst, man kauft sich Zeit. Wie schreibt ihr so einen Preis fest für so einen Baum?
Gute Frage. Also man hat natürlich Erfahrungswerte, so ein bisschen, was eine Pflanze in einer bestimmten Größe auch auf dem Markt kostet. Wir orientieren uns an Marktpreisen und wir orientieren uns an Wuchsgruppen. Das heißt, eine schnell wachsende Pflanze wird ja viel schneller groß. Das geht dann schneller in der Baumschule ist vielleicht nicht so arbeitsintensiv wie eine nicht so stark wüchsige. Ein Beispiel, beispielsweise eine Eibe wächst nicht so schnell wie ein Spitzahorn.
Wie oft wurde der Ahorn, den wir heute gesehen haben, verschult? Weißt du das?
Der ist im Artikel 10, 12, kann man schlecht sagen,
10 mal V
sozusagen. Recht lange im Springring.
Ja.
Und dann setzen wir, wenn wir die Springring-Kultur, die Airpod-Kultur machen, geben wir dem immer nach ein paar Jahren immer wieder etwas mehr Substrat. Das heißt, der Ballen wird größer. Da kann man das nicht so gut sagen, aber wir haben schon Pflanzen, die sind mehr als 10-mal verpflanzt, auf jeden Fall.
Also den Ahorn, vielleicht kurz das zum Erklären, wer den mal sehen will, beim David Arikan in der Story konnte man den gut sehen. Da kann man nochmal reingucken. Oder ich glaube, du hast auch ein Foto gemacht, Thomas, oder?
Ja, also auch hier wieder Werbung für unseren Podcast, Instagram-Account. Wir werden so ein bisschen was auch teilen, natürlich. Aber genau, also vor ein paar Tagen war erst das Posting vom David über die Pflanze und der stand da immer noch.
Ja.
Ja.
Genau, der geht jetzt aber bald weg und kommt an seinen Endstandort. Und ja, wie kommt der Preis zusammen? Nochmal, also dann haben wir diese Wuchsgruppen, setzen einen Katalogpreis ein. Genau, und wenn man sich mal die Preise bei uns im Katalog anschaut und ich sage, und viele fragen immer, ja, wie alt ist denn jetzt so eine Pflanze? Wir haben immer den Verpflanzrhythmus drin und ja, so eine Pflanze wird ja alle 3 bis 4 Jahre umgepflanzt, also kann man den ich nehme immer um ungefähr das Alter, es ist immer noch nicht genau, aber ungefähr das Alter auszurechnen, nehme ich den Verpflanzrhythmus, keine Ahnung, wenn er 4-mal verpflanzt ist und dann nehme ich das ungefähr mal 3 bis 4, also 4, dann hat man bestimmt das Alter, 4 mal 4 sind 16, also ist der Baum bestimmt gute 16 Jahre alt. So ungefähr kann man so eine kleine Hilfenahme, weil immer das eine offene Frage ist. Nicht super genau. Am besten kann man das Alter bestimmen, wenn man den Baum absägen würde und die Jahresregel zählt.
Wer traut sich?
Ja, aber es gibt tatsächlich, manche Städte machen das, um einen Verpflanzen, es wird ja mit Verpflanzrhythmus bei Kommunen und Städten oft ausgeschrieben, und ganz harte Städte bestellen, wenn die 100 Bäume für ihr Allee brauchen, einen 101. Baum, um den durchzusägen. Und dann kann man den Verpflanzrhythmus abschätzen anhand der Jahresringe. Das wird selten, aber es wird teilweise überprüft.
Gott sei Dank, selten.
Ja.
Ach Gott. Gibt es auch historische Bäume, die ihr großzieht für Schlösser, historische Gartendenkmäler?
Also die für Renaissance-Gärten haben wir ein Sortiment an Eibenform, an Eibenkegeln. Aber das meiste ist nicht, also ist auf Auftragsproduktion. Wir haben eine bestimmte Form für das Schloss Villandry in Frankreich, ziehen wir, wo die, glaube ich, eine Lizenz drauf haben für diese Form. Die dürfen wir produzieren, aber auch an andere verkaufen. Die nehmen die uns dann ab, aber es ist, hier und da gibt es Auftragsproduktion. Beispielsweise werden mittlerweile viele kennen, der Köbogen Düsseldorf. Mhm. Na, ihr kommt ja beide aus Nordrhein-Westfalen. Am Köbogen steht dieses grüne, Köbogen 2 heißt das Projekt. Ja. Da steht dieses eingegrünte Hainbuchen-Projekt, also diese grüne Fassade aus Hainbuchen. Und die wurde bei uns kultiviert. Also die stand 3 Jahre bei uns und ist zu diesen Hecken gewachsen, den wir hier produziert, und ging dann nach Düsseldorf und wurden dort eingesetzt. Das sind dann ganz spannende Projekte, wo wirklich die Planung langfristig ist und man viele Jahre vorher etwas.
Wie blickst du so auf die Entwicklung in der Baumschulbranche? Also man hört immer viel, die Großen werden größer, die Kleinen, die gibt es nicht mehr so viel. Wie siehst du das so?
Hier im Ammerland sind wir einer der größten Baumschulgebiete in Deutschland, fast schon Europa, aber ich sage jetzt mal in Deutschland. Wir sind so bei über 220 Baumschulen ist die Zahl. Die Zahl war aber mal viel höher, weil doch kleinere Baumschulen leider, muss ich sagen, leider aufhören. Es ist oft ein Nachfolgeproblem. Heute würde ich nicht unbedingt sagen, mehr ein wirtschaftliches Problem, sondern in der Nachfolge. Die sehen, ihre Eltern arbeiten halt auch am Wochenende. Das ist ein lebendes Projekt. Es muss gegossen werden, ab und zu gedüngt. Es muss einfach danach geschaut werden. Und dann denken sich heutzutage, ist ja leider, ja, was heißt, der Lifestyle hat sich einfach geändert. Man will mehr Freizeit haben, auch so unbesorgt in Urlaub fahren können, dass solche Betriebe dann Nachfolgeprobleme bekommen. Ich glaube, das ist ein großer Faktor. Ansonsten, wie ich schon gesagt habe, also die Branche hat eine große Zukunft mit dem Grün. Und für uns ist es auch immer schlecht, wenn gerade hier bei uns im Gebiet jemand aufhört, weil wir bedienen uns ja auch an dem Sortiment, was wir hier im Ammerland vorfinden. Nicht? Der ganze Brunskatalog, den können wir auch nur, sag ich mal, anbieten durch die Stärke des Ammerlands, weil wir dann, ja, das ist ja kein Geheimnis, Stauden und Bodendecker, teilweise auch Heckenpflanzen zukaufen können. Und uns hier schnell agieren können im Ammerland und an dem ganzen Sortiment und ein Riesensortiment liefern können. Also wir können innerhalb von wenigen Tagen einen kompletten Garten nach München hinbringen. Gar kein Problem, weil wir schnell sind durch dieses große Gebiet.
Wie, und jetzt mal auf dich persönlich bezogen, wie siehst du deine Zukunft jetzt hier? Was hast du die nächsten Jahre hier noch vor?
Also meine Zukunft, ich bin so im Übergang mit meinem Vater, also die Generationsübergabe, sind wir dran. Das ist bei uns so ein Entwicklungsprozess. Wir sind ja jetzt mittlerweile eine große Baumschule mit 350 Mitarbeitern. Und das ist so ein Übergangsprojekt. Mein Vater hat ein riesengroßes Netzwerk, was ich kennenlerne. Genau, und das ist ein Prozess über jetzt ein paar Jahre, dass man da reinkommt. Ne? Das ist nicht so, dass man in ein Familienunternehmen kommt, hier bin ich und jetzt hier Übernahme, hier bin ich. Sondern das ist eine Entwicklung, und in dieser Entwicklung sind wir gerade mittendrin. Und genau, und dann ist das so ein bisschen, dass man die Aufgaben auch vom Vater übernimmt im Unternehmen. Ja.
Was sind so die größten Herausforderungen, die du gerade hast? Also an deiner Stelle, als deine Funktion hier bei Firma Bruns?
Gute Frage.
Ja. Es kommt nach vorne ins Intro.
Nein. Große, wie ich schon sagte, ein bisschen Umsortierung des Sortiments. Eine ganz große Herausforderung wird sein, wie überall im Handwerk, die Mitarbeiter zu finden. Wir haben Mitarbeiter, und das ist auch eine Besonderheit bei Bruns. Wir haben viele Jubiläen mit 40, 50 Jahren und die Mitarbeiter zu finden. Und das macht uns auch aus. Ne? Wir haben Ansprechpartner, die schon seit Jahrzehnten bei uns sind. Und das wertschätzen unsere Kunden auch. Und da die Leute wieder zu finden, aber das ist das ganze Handwerk, die Problematik. Und ich glaube, das wird eine große Herausforderung für mich sein, wenn ihr so fragt. Hm? Das ist erstmal auch ein großes Thema, denke ich.
Du hast uns eben bei der Rundfahrt, sind wir auch ja, an der Unterkunft sozusagen vorbeigekommen, wo Auszubildende oder aber auch Trainees, nenne ich es mal, vielleicht auch übernachten
Cookies.
Können. Cookies, genau. Was war Cookies nochmal? Das muss ich jetzt mal für alle erklären.
Cookies sagen, ist bei uns bei uns eine Vokabel bei Bruns, das sind die Kundenkinder. Also wir haben teilweise vom Gartenlandschaftsbauunternehmen oder anderen Baumschulen die nächste Generation, die Kinder, die bei uns eine Baumschulausbildung machen, mal ein Praktikum machen und die wohnen in diesem Haus am Timp. Das ist unser Ausbildungshaus. Da haben wir circa, ich glaube, 12 Zimmer drin mit Badezimmer. Wir haben eine große Gemeinschaftsküche. Und da haben wir tatsächlich Auszubildende, Wandergesellen, Praktikanten aus ganz Deutschland. Und die haben bei uns dann eine Unterkunft, können für wenig Geld dort in ihrer Zeit wohnen. Und das Schöne ist, dass wir haben auch Praktikanten dann teilweise, jetzt hatten wir aus Italien, aus Österreich, wir haben auch mal welche aus Brasilien gehabt, also kommen überall her, die lernen sich kennen und da entstehen wirklich Geschichten fürs Leben, die man so hat, Erfahrungen fürs Leben und viel Austausch. Und das Schöne ist halt, dass wir dieses Haus haben, was jetzt auch recht modern ist, was sehr beliebt ist. Wir haben fast immer ausgebucht und ich denke, das sind so ganz wichtige Bausteine, um Menschen, neue Mitarbeiter oder auch Kunden ans Unternehmen zu binden.
Wie früh sollte ich in der Gesellschaft, sag ich mal, das Thema Pflanze irgendwie streuen? Was meinst du, so früh kindliche Prägung mit dem Thema Natur, Garten? Also Natur, Komma, ja. Garten.
Also ich find's wichtig, also dass es so früh wie möglich das schon geschieht, dass man, das sind Kleinigkeiten, dass man als im Kindergartenalter wahrscheinlich vielleicht auch mal mit dem Förster durch den Wald geht, dass man, was wir auch alle früher gemacht haben, Kastanienmännchen baut. Einfach so, das, wo kommt das eigentlich her? Die Kastanien selber sammelt, die Eicheln selber sammelt, dass das so anfängt. Und dann so lange, ja, das ist eine Kastanie, das ist eine Eichel, dann kann ich schon mal zwei Bäume unterscheiden. So, und dann in der Grundschule, früher hieß das, ich sage immer früher, in den 90ern halt, ne, ist auch nicht so lange mehr. Hieß das Sachkunde und da haben wir alles Mögliche über den Wald gelernt und wir sind mal in den Wald gegangen und das könnte immer mehr. Also es ist ja einfach, damit man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass man eine Linde vom Ahorn unterscheiden kann, von einer Eiche, eine Hainbuche, eine Rotbuche. Das wird dann schon ein bisschen schwieriger, aber dass man so ein bisschen sich mit seiner Umgebung bewusster macht. Das ist wahrscheinlich ganz wichtig. Und das, wenn man das schon weiter so fördert, ich glaube, das ist schon ein guter Weg.
Ich weiß nicht, wie ist das heutzutage? Also ich kenne das auch früher noch aus dem Bio-Unterricht, ein Herbarium zu erstellen. Ich weiß nicht, Hörerinnen und Hörer, vielleicht können uns mal schreiben, ne? Ja. Ob also die Kinder in diesem Grundschul-, Hauptschul-, was auch immer Schulalter haben und an dem Punkt angelangt sind, ob es immer noch so ist oder ob es das gar nicht mehr gibt, das würde mich mal interessieren, ja.
Vielleicht zum Abschluss noch eine Frage an dich. Was wünschst du dir denn von der Landschaftsbaubranche? Was sollte da vielleicht noch mehr kommen?
Wir als Baumschulen wünschen uns natürlich vom Galabau, dass die Pflanze weiter hochgehalten wird als Produkt, was auch den Gartenlandschaftsbau ausmacht, als ja, ein tolles Produkt, was man gerne den Kunden anbietet und damit ist, denke ich, schon viel gedient und die Vielfältigkeit auch nutzt des Sortiments und ja, einfach das Thema Pflanze auch lebt.
Super, nehmen wir als Schlusswort.
Ja.
Ja, Gerd, vielen Dank für diesen wundervollen Tag, den wir heute bei dir verbringen durften.
Ja, total. Ja.
War richtig toll. Ja, ich bin total geflasht.
Mega, also ja. Horizont erweitern, ne? Wenn man so die ganzen Sachen einmal, glaube ich, jetzt niederrieseln lässt. Und wir bedanken uns herzlich, ne, dass wir hier mit dir die Podcast-Aufnahme.
Ja, wie hieß nochmal das Restaurant, das können wir auch empfehlen, wo wir waren?
Wir waren heute in Bad Zwischenahn, das werden viele, die Bad Zwischenahn schon mal besichtigt haben, kennen. Das war der Spieker, wo es Aal gibt, unseren Löffeltrunk, dass man Schnaps aus dem Löffel trinkt. Und das können wir beim nächsten Mal gerne nochmal machen.
Machen wir.
Gerne.
Super.
Danke
dir.
Ciao, ciao.
Ciao, tschüss.
Dieser Podcast wird produziert und präsentiert von Dataflor.
Bei Fragen, Anregungen oder auch wenn ihr selber mal Gast in unserem Podcast sein möchtet, schreibt uns einfach an podcast@dataflor.de.
Vielen Dank fürs Zuhören.